Vater im Himmel, danke für diesen neuen Tag, für den guten Lobpreis. Und ich will einfach darum bitten, dass dein Wort immer wieder auf guten Boden fällt und öffne uns immer wieder Augen, Ohren und natürlich auch das Herz für dein Wort. Amen. Ja. Wir haben einiges vor und ich werde einfach mal ein paar Dinge aus Gottes Wort vorlesen, die ich gut finde. Ob richtig, falsch, weiß ich nicht. Ich werde das auch gar nicht groß irgendwie auslegen oder irgendetwas dazu sagen, sondern ich finde immer, Gottes Wort steht für sich und Gottes Wort sollte jeden Menschen berühren können und wollen sowieso, was wir draus machen. Ich will mal einfach starten. Es gibt von Habakuk ein Gebet, wo alles nicht ganz so einfach ist. Und ich will mal starten. Er hat es gesungen, dieses Gebet. Und ich will mal die letzten Verse daraus vorlesen. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schrecken in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst. Denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Amen. Das steht in Habakuk 3. Wer will, kann das selber nachlesen. Und ich finde, ich meine, der Herr schenkt das Gedeihen, wenn es kein Weizen gibt. Nützt dir alles Geld nichts, weil es nichts zu kaufen gibt. Und das war früher ja alles ein bisschen elementarer mit Nahrung, mit Tieren, mit Früchten, was es so gab. Und wenn der Herr das Gedeihen nicht geschenkt hat, es blieb nichts anderes, wie auf den Herrn zu vertrauen. Ich mag den Paulus so gerne. Und ich habe in letzter Zeit, denke ich, immer mehr, wie dieser Mann Gottes es verstanden hat, Gottes Wort auszulegen, wie er ja auch Prophetien und alles. Und ich glaube, wir Menschen, oder ich zumindest, haben vieles gar nicht verstanden, diese Zusammenhänge. Aber was ich auch so sehr mag, ist, wenn er sein eigenes Leben beschreibt, wie schlimm er unterwegs war. Und da entdecke ich mich selber auch immer wieder drin. Und keine Bange, ich fange mal an, ich lese es einfach. Der Kampf gegen die Sünde, es steht in Römer 7, es startet bei Vers 14. Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Ja, dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank. Doppelpunkt. Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich Sklave der Sünde. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt es zum Tod. Doch wenn dich der Heilige Geist bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so, wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Es drückt schwer. Wo gucken wir hin? Auf das Gesetz, auf die Sünde oder dass Jesus uns frei gemacht hat? Ich bin dahinter gekommen, dass es gut ist, in Gemeinschaft mit Christen zu sein, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Ich sage das immer wieder, die Herausforderung des Befreiten. Ich mag das sehr, wenn wir die Israeliten sehen, wie sie aus Ägypten befreit worden sind. Und dann gucken sie immer wieder nach Ägypten. Wir wollen zurück in die Sklaverei. Obwohl sie so dicke, fette Zeichen erlebt haben, Versorgung durch den Herrn. Wie ist es für uns? Wir bekommen ein neues Leben, fangen an, es zu leben. Wir gucken auch mal wieder nach hinten. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das neue Leben zu leben. Ich finde, in Gemeinschaft gelingt es ganz gut. Wir gucken da immer wieder hin. Und das ist in meinen Augen wirklich eine Herausforderung des Befreiten, auf das neue Leben immer zu schauen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von euren alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Für schlechte Dinge zu leiden, schlechtes Gewissen, habe ich dies gemacht, habe ich das getan, weiß ich genau, wofür ich leide. Aber wenn man Gutes tun will, ist das manchmal echt nicht so einfach, weil ich leide für etwas Gutes, übergeordnet für unseren Herrn. Habe ich alles schon mal gesagt. Und es ist gar nicht so einfach, für Gutes zu leiden. Ich habe vor 2 Wochen etwas gehört von diesem Peter, da war so ein Spruch mit diesem alten Leben, was wir haben. Und dann stand da, des Teufels Mist ist Gottes Dünger. Da war ich sofort, wow, da stand da, hatte ich noch nie gehört. Und dieser ganze Mist aus meinem alten Leben, Leute, nicht ich, sondern der Herr hat da was draus gemacht. Das ist meine Erfahrung, das gehört alles zu mir, wie ich gelebt habe. Aber irgendwann hat es ja noch mal gereicht. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz gut, wenn man da mal hinkommt. Wir hatten letztens, ich glaube, in Jeremia steht das, wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, dann lasse ich mich auch finden. Dann habe ich gesagt mit Leuten, naja, die waren so gerade am Anfang, haben ihre ersten Andachten gehört. Ich sage, ist denn euer Leid überhaupt so groß, dass ihr den Herrn suchen wollt oder müsst? Weil man kann sich so wunderbar einrichten in dieser Welt. Ich habe nur gedacht, bei mir war das damals so. Ich wusste, mir kann nur einer helfen. Und ich fing an, Gott zu suchen. Der hat sich finden lassen, Leute. Und das tut er auch heute noch. Also, des Teufels Mist, auch wenn man noch so einen Mist angestellt hat, ist Gott sein Dünger. Fand ich ganz gut. So, und nun zur Predigt. Wir kommen dem Ende zu. Jesus heilt 10 Männer vom Aussatz. Steht in Lukas 17, ab Vers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück. Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Ich glaube, die Samarier glauben nicht an die Auferstehung, weiß nicht so ganz genau, hat man immer. Aber genau der kam zurück von diesen 10. Und Jesus fragte: Sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, sagt Jesus, weil es ein Samaritaner war. Um Gott die Ehre zu geben. Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Eigentlich cool, ne? So, einer. Ich habe sofort gedacht, wo wir unterwegs sind, wo sind denn die anderen 9, die mit mir unterwegs waren? Einer von 10. Aber er kehrte um, und ein gutes Zeichen, weil er nicht aus dem Judentum, sondern Samaritaner war, zählt das auch für uns. In Jerusalem begann alles. Und dann geht es diesen Weg über die Nationen, über die Völker, das Evangelium, die frohe Botschaft, und sie wird wieder zurückgehen nach Jerusalem. Ich bete. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin aus Gott geboren, und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich überwinde die Welt, weil der, welcher in mir ist, größer ist als der, der in der Welt lebt. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich danke Gott, der mir alle Zeit Sieg gibt und mich im Triumphzug umherführt in Christus. Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen. Ich widerstehe dem Teufel, und er muss vor mir fliehen. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, erlöst, gereinigt und geheiligt durch das Blut von Jesus. Meine Glieder, alle Teile meines Körpers sind Werkzeuge der Gerechtigkeit, hingegeben an Gott, um ihn zu dienen und ihn zu verherrlichen. Der Teufel hat keinen Raum in mir, keine Gewalt über mich und kein Recht, mich anzuklagen. Das Blut Jesu reinigt mich von jeder Sünde. Ich überwinde Satan durch das Blut Jesu und durch das Wort meines Zeugnisses. Ich liebe mein Leben nicht bis zum Tod. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.